Ich lese uns für diesen Sonntag Trinitatis den dafür vorgegebenen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14, ist ein Stück länger. Aber wir haben einen großen Gott, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alles kommt in diesem Textabschnitt vor. Es ist, wenn man so will, ein trinitarischer Predigttext, der uns aber auch eben etwas sagt, worauf kommt es beim Gottesdienst an? Und auch mit dieser Frage eben zu tun hat, die wir schon gehört haben, ganz am Anfang, die Frage dieser Predigt, was hilft mir, was hilft uns, ein Anbeter Gottes zu sein? Also ich lese, was Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Ephesus. Paulus schreibt, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Was hilft mir, was hilft uns Anbeter Gottes zu sein? Lob und Anbetung, das ist hier schon zentrales Thema bei Paulus. So beginnt er diesen Brief an diese Gemeinde in Ephesus, vielleicht war es auch ein Rundschreiben gewesen an verschiedene Gemeinden. Das ist sein Punkt, dass er sagt, die einzige Reaktion auf das, was durch Christus geschehen ist, ist Lob und Anbetung Gottes. Und da wirkt Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen. Das ist von Anfang an das Thema. Das hat die alte Kirche aufgegriffen, wenn sie vom 4. Jahrhundert an das Gloria Patri gesungen hat. Kennt ihr? Gloria Patri. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Genau, das haben sie also vom 4. Jahrhundert an gesungen und auch wieder deutlich gemacht, das ist eigentlich die einzige Reaktion, die es gibt auf das, was durch Christus geschehen ist. Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist Ehre zu geben, anzubeten und zu loben. Und wir tun das mit unseren Gottesdiensten. Worauf kommt es im Gottesdienst an? Gott zu loben und zu ehren. Den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Das ist das Anliegen von Paulus hier in diesem Epheserbrief, dass er sagt, schaut, das ist unser Gott, dieser trinitarische Gott. Unsere Gottesdienste sind erfüllt vom Lobpreis seiner Gemeinde. Eine Frage vorneweg. Mein Leben ein Lobpreis Gottes? In Vers 12 sagt Paulus von sich, wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Also Paulus hat hier zunächst einmal sich als Jude, die Juden im Blick, als das Auserwählte, als das von Gott auserwählte Volk, wir als Erste. Und dann spricht er zu denen in Ephesus und sagt, und ihr Nichtjuden, ihr seid, habt es nun jetzt gehört, Gott, seine Herrlichkeit durch Christus, durch das Wirken des Geistes. Aber darauf kommt es hier an. Wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Mein Leben ein Loblied Gottes? Ist ja mal so eine Frage, oder? Ist es das? Jetzt heute Morgen hier, wer sitzt da vor mir? Sitzen da vor mir Anbeter Gottes? Was sieht Gott, wenn er in unsere Herzen hineinschaut? Oder was hört Gott, wenn er in unsere Herzen hineinhört? Hört er Lob Gottes? Oder hört er Jammern? Oder Ärger? Was hört Gott, wenn er jetzt in unsere Herzen hineinhört? Wenn er so ein Stethoskop hat, wie das die Ärzte haben, ja, und sagen, machen Sie sich mal frei, wir mal hören. Ja, was hört Gott da? Mein Leben? Ein Loblied Gottes? Wir haben das mit den Konfirmanden, das war ja letzte Woche an Pfingsten, Konfirmation, kam das nochmal zur Sprache. Überhaupt die Frage, ja, mein Leben, wozu eigentlich mein Leben? Wozu ist es gut? Und auf der Konfirmandenfreizeit im Knüllhaus in Neukirchen, da hatten wir so ein wunderschönes Anspiel, ich weiß nicht, Michi, magst du es kurz demonstrieren? Also ich spreche dreimal vor oder so ungefähr. Ja, wozu das Leben gut sein kann? Arbeiten. Essen. Schlafen. Arbeiten. Essen. Schlafen. Arbeiten. Essen. Schlafen. Und dann irgendwann Bums, aus. Ja, ist das das Leben? Ist das was, was Gott sozusagen vor Augen hatte? Hier heißt es ja schon vor Erschaffung der Welt hat er uns dazu bestimmt, zu arbeiten, zu essen und zu schlafen. Nee, das hat Paulus hier nicht geschrieben im Epheserbrief, sondern hat geschrieben, haben wir jetzt nicht hier im Text, schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein. Ein Lobpreis zu sein, ein Loblied Gottes zu sein. Als Student habe ich zwei alte Leute kennengelernt. Und das war gut. Es war keine leichte Zeit, die Studentenzeit. Man hatte so viele Freiheiten plötzlich. Und die haben sich einer ganzen Gruppe von Studenten, Theologiestudenten angenommen. Wilhelm und Reinhilde Feller. Alte Leute gewesen, die in Marburg ihren Lebensabend verlebt haben. Und hatten sich, wer das kennt, dem Christustreff angeschlossen, Roland Werner, und haben dort auch in dieser doch sehr, soll ich sagen, jungen Gemeinde, haben sie ihre Aufgabe darin gesehen, eben zu sagen, wir haben immer eine offene Tür. Und konnte man als junger Kerl hingehen und dann hat man zusammen mit Wilhelm Feller, die waren vom Marburger Kreis geprägt, wer das kennt, hat es immer geheißen, komm, wir schlagen mal die Bibel auf, bevor du sonst irgendwas anderes gemacht hast. Und wir lesen mal zusammen da drin und dann gucken wir mal, was uns das zu sagen hat. Das war mit Wilhelm Feller, mit Reinhilde Feller, seine Frau. Die habe ich nur so in Erinnerung, dass sie eigentlich schon, wenn man in die Tür reingekommen ist, hat sie da irgendein Liedchen vor sich hergesummt. Also das heißt, es war nicht irgendein Liedchen. Es war immer ein Glaubenslied. Ja, vielleicht ein Kirchenlied. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen deinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre, gehen Zion in sein Zelt. ist's billig, dass ich mehre, sein Lob vor aller Welt. Ja, so solche Glaubenslieder hat die immer so vor sich her gesummt, gesungen. Ich kenne sie eigentlich gar nicht anders als eine summende Frau. Wunderbar. Es hat so eine ganz besondere Atmosphäre gegeben. Mich hat das nie gestört. Hat mich eher erstaunt, dass sie ja so gelebt hat. Ja, mein Leben, ein Loblied, ein Lobpreis Gottes. Ich stelle mir das so vor, wenn wir alles sozusagen Tasten wären auf dem Klavier Gottes. Ja? Weil wer jetzt heute Morgen hier und wird sagen, lass uns mal irgendwas spielen. Wird dann seine Hände über uns ausstrecken, seine Finger und wird uns dann so antippen, was da für ein Ton kommt. Der stimmt oder ob der sagen müsste, du liebe Zeit, gib mir die Nummer vom Klavierstimmer. Ja? Was das zusammen? Was klingt da an, wenn Gott dich heute Morgen antippen würde? Dich, deine Familie antippen würde? Ist das ein wunderbarer Klang oder ist das eine Dissonanz, wenn er uns als Gemeinde mal so spielen würde? Klingt das zusammen? Klingt das kläglich? Mit unserem Leben sollen wir Gottes Herrlichkeit loben. Das ist das, was Paulus vor Augen hat. Wunderbarer Gedanke, oder? Alle ein Loblied Gottes. Psalm 148 war das, was Michi Falkenberg da vorgelesen hat. Lobt ihn, ihr Engel, lobt ihn, ihr großen Fische. Lobt ihn, in anderen Übersetzungen heißt, lobt ihn, ihr Würmer. Lobt ihn, ihr Alten und Jungen. Ihr habt mich schon gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus, ja, wenn Fische Gott loben oder Würmer? Schon mal überlegt? Ich meine, sieht das aus, wenn Gemeinde Gott lobt? Da haben wir so ein Stück weit eine Vorstellung davon. Regenwürmer, wie loben die denn Gott? Geht das? Das geht besser, als wir denken. Wenn nämlich Lob Gottes heißt, dass ich Gott mein Herz schenke, dann sind die Regenwürmer im Riesenvorteil. I'm giving you my heart and all that is within. Singen wir auch manchmal. I surrender heißt das Lied. Die Regenwürmer, die haben 10 Herzen. Ja, 10 Herzen. Also die, ich meine, die sind wirklich im Vorteil. Ja, wenn die Gott loben, ich glaube, ich sage Gott, boah, ey, 10 Herzen auf einmal. Ja, Regenwurm macht 10. Menschen erst, da müssen 10 Leute zusammenkommen, damit die das auch auf die Reihe kriegen. Ja. Habe ich nicht gewusst. Ja, habe jetzt so beim Recherchieren, also Lateralherzen sind das, Verdickungen irgendwie. Aber es ist so eine Art Herz. 10 Herzen, ein Regenwurm. Unterm Fußballplatz sollen etwa, 150.000 Regenwürmer leben, ja. Wenn die anfangen, Gott zu loben. Also von daher, Psalm 148, ja, das hat Gott offensichtlich so geschaffen, ja, dass er, oh, wenn meine Schöpfung mich preist, morgens um 4, noch bevor die Flugzeuge fliegen, ja, fangen die Vögel an zu zwitschern. Herrlich. Mein Leben, ein Loblied Gottes. Jetzt kommt vielleicht der Einwurf, ja, aber geht das immer? Ja, mein ganzes Leben. Ja, aber es gibt doch auch schwierige Zeiten. Terstegen, ein Liederdichter des 18. Jahrhunderts, geschrieben, ich weiß nicht genau wo, ist's etwas Großes, dass die Engel Gott loben? Nein, denn wenn wir an ihrer Stelle wären, würden wir es auch tun. Aber ich meine, dass Hiob auf seinem Misthaufen Gott lobte. Das war etwas Großes und dieses Lob gefiel Gott besser als das Lob aller Engel. Jemand hat mal gesagt, man muss da, wo es schwer wird, anfangen, Gott zu loben. Muss mal drüber nachdenken. Muss da, wo es schwer wird, anfangen, Gott zu loben. Manchmal sagen mir Leute, mir ist nicht danach, Gott zu loben. Ich bin nicht in der Stimmung, Gott zu loben. Es gibt sogar eine richtige Kontroverse darüber, Gottesdienste, Lobpreis, Gottesdienste, es geht doch nicht, ich bin nicht in Stimmung. Macht Paulus hier eine Einschränkung? Sagt Paulus, lobt Gott, wenn ihr in der Stimmung seid. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Wenn wir gut drauf sind, dann kommt zusammen und lobt Gott. Wenn ihr nicht gut drauf seid, dann lasst es bleiben. Paulus selbst hat uns das anders vorgelebt. Es gibt eine Apostelgeschichte, Kapitel 16, so eine schöne, keine schöne, es gibt eine Begebenheit. Paulus im Gefängnis. Im Gefängnis. Heißt es, er lobte Gott um Mitternacht. Gemeinsam mit Silas. Das haben die auch nicht so ganz leise für sich gemacht, das haben die so laut gemacht. Lukas schreibt, dass die Mitgefangenen das hören konnten. Jetzt können wir sagen, ja, vielleicht war das so ein humaner Strafvollzug. Ja, wahrscheinlich war das alles ganz nett. Und damit man nicht auf diese falsche Fährte kommt und denkt, naja, der Paulus, wer weiß, ja, der hat wahrscheinlich da leckere Weintrauben gehabt und alles Mögliche und so weiter, hat Lukas dann eben auch noch in Vers 23 und 24, wie gesagt, Kapitel 16, wer es nicht glaubt, dazu geschrieben, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Das war alles andere als ein humaner Strafvollzug, dass man sagen könnte, ja, er hat wahrscheinlich auf so einem weichen Kissen gelegen und nachts fiel ihm halt nichts Besseres ein. Nein. Nein. Ja. Mitten da oder da, wo es ihm schwer wurde, da begann er Gott zu loben. Da begann er Gott zu loben. Und dann hat das sogar diesen Effekt, ich weiß nicht, ob es Ihnen um den Effekt ging, Lob Gottes hat nie einen Effekt eigentlich, aber es hatte diesen Nebeneffekt zumindest, dass die anderen Gefangenen haben das gehört. Ja, Lob Gottes, das darf erschallen. Weiß nicht, was danach, also oder wisst schon, was danach passiert ist. Ja. Ein Wunder Gottes. Ich glaube, wenn Christen in jeder Lage ihres Lebens Gott loben, dann werden die Menschen dieser Welt darauf aufmerksam werden. Wenn wir Gott nur da loben, wenn wir gut drauf sind, wenn es uns gut geht, ja meine Güte. Wenn der eigene Verein gewinnt, dann sind alle in Feierstimmung. Aber wenn man noch feiert, wenn man auf der Verliererstraße ist, ja, das ist ja was anderes. Unser Lob entzündet sich doch nicht an unseren Lebensumständen. Jetzt kommt die zweite Folie. Der Text Vers 6 und Vers 7 aus unserem Predigttext. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Unser Lob entzündet sich doch nicht an unseren Lebensumständen. Paulus sagt doch nicht, also gut, wenn die Lebensumstände so und so sind, dann lobt Gott. Sondern das Lob Gottes, das ist jetzt so der trinitarische Teil. Ja? Gott hat was geplant vor aller Zeit und das hat sich jetzt erfüllt durch Jesus Christus. An Jesus entzündet sich unser Lob. Und zwar daran, dass Jesus uns mit seinem Blut Freiheit geschenkt hat. Freiheit von dieser Last der Schuld. Vergebung. Vergebung ist das, was uns Gott loben lässt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ja, nochmal so bei Wilhelm und Reinhilde Feller ging ja meistens darum, irgendwas im Leben wieder gerade zu rücken. Und dazu war dieser alte Mann wirklich prädestiniert. Also wenn jemand prädestiniert war, dann der dafür. Also da hat nichts durchgehen lassen. Mal hineingefragt ins Leben. Wie sieht's denn aus, ja? Und ja, das war so eine Zeit, wenn man das so will, Zeit des Beichtens. Und ich weiß, wenn ich dann das Haus wieder verlassen hatte, das Haus von Wilhelm und Reinhilde Feller, der singenden Reinhilde Feller, oh, da habe ich auch gesungen. Ja, das war immer so, boah, als würdest du über das Trottoir schweben, über die Straße schweben, weil das Herz war leicht. Da war eben die Vergebung hineingesprochen worden ins Leben. Gottes Geist war da und hat Jesus vor Augen gemalt. Halleluja. Ja. Wir loben Gott wegen Jesus. Übrigens, das muss man vielleicht auch nochmal klarkriegen. Das ist so ein richtig trinitarischer Text hier von Paulus. Ja, und jetzt heute an so einem Sonntag Trinitatis, also Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wirklich darauf zu achten auch, natürlich auch mit unseren Gottesdiensten darauf zu achten, dass wir das alles, dass wir das so als Ganzes im Blick haben. Oswald Chambers, weiß nicht, wer den kennt. Leider viel zu früh verstorben. Der war für den CVJM, war der praktisch weltweit unterwegs. Der hat so ein Andachtsbuch geschrieben, das kennen vielleicht einige. My Utmost for His Highest. Wer es noch nicht kennt, ist ein tolles Andachtsbuch, sehr, wie soll ich sagen, herausfordernd, sehr pointiert. Und Chambers sagt hier zu unserer Stelle, sagt er auch, es ist, die große Gefahr ist es, irgendwo Jesus immer wieder aus dem Blick zu verlieren und zu denken, ja Gott, der muss uns doch vergeben. Ist ja der liebe Vater und der muss uns doch vergeben. Lass uns Gott loben dafür, dass er so ein lieber Kerl ist. Das ist aber nicht die ganze Bibel, ja, sondern Gott ist der, der für Recht und Gerechtigkeit auch steht. Ja? Das ist der Gott, der uns auch in der Bibel begegnet, der für Recht und Gerechtigkeit steht und der erst dadurch, dass Jesus Christus sein Leben opfert, erst durch dieses Opfer Jesu lässt Gott sich umstimmen. Das Blut Jesu, heißt es hier bei Paulus, das kauft uns frei aus unserer Schuld. Sonst hätten wir Schulden bei Gott und die könnten wir nicht abzahlen. Und da hilft uns die ganze Liebe Gottes nichts, sondern es braucht Jesus. Und das sagt nicht nur Chambers, das sagt er, weil es Paulus hier sagt, weil es die Bibel uns sagt. Gott Vater, Gott Sohn, der Heilige Geist, der kommt hier auch vor in diesem Text. Das ist mein dritter Punkt da natürlich auch, kann ja nicht anders sein an so einem Sonntag, 3 Punkte. Nämlich die Frage, wie der Heilige Geist uns hilft. Paulus schreibt in Vers 14, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Diese beiden alten Herrschaften, Wilhelm und Reinhilde Feller, die haben so am Ende meines Studiums gesagt, Mensch, die große Gefahr ist ja nach so einem Theologiestudium, dass du völlig verkopft bist und dass das Herz überhaupt nicht mehr bei der Sache ist, beim Glauben dabei ist. Ich weiß nicht, ob wir diese Gefahr kennen. Ja, du weißt alles, du hast viel gelesen, viel studiert, das Herz ist so leer. Wilhelm Feller war lange Gefängnispfarrer gewesen in meiner Heimatstadt in Butzbach. Der hat wirklich die Abgründe auch des Lebens gekannt. Aber auf der anderen Seite hat er auch gesehen, was passieren kann, wenn sich ein Herz, wenn es vom Heiligen Geist erfüllt wird, und dann jemand wirklich ganz verwandelt wird und neu wird und er hat mir als dann am Ende meines Studiums gesagt, du, ich habe erlebt, dass meine Enkelkinder, das sind ein paar davon, sind bei Jugend mit einer Mission gelandet. Diese Jugendbewegung, die ist ja schon öfters auch hier in unserer Gemeinde gefallen. Wir unterstützen ja auch 2 unserer Missionare, die dort bei Jugend mit einer Mission im Dienst stehen, im Familiendienst weltweit stehen. Einige unserer jungen Leute, aber jetzt zuletzt auch Familie Oliver, Katja Müller, waren ja mit Jugend mit einer Mission weltweit im Einsatz. Und Wilhelm Feller hat zu mir gesagt, du, wenn es dir möglich ist, schau doch mal bei Jugend mit einer Mission vorbei. Meine Enkelkinder sind da reich gesegnet worden. Da ist vieles von dem, was im Kopf ist, sozusagen auch ins Herz dann wieder gewachsen. Und ja, so habe ich mich auf den Weg gemacht, am Ende des Studiums, und gesagt, na gut, schaden kann das ja nichts. Stimmt ja irgendwie, ich habe oft gesagt, das Studium, diese insgesamt 7 Jahre, das waren so ein bisschen die 7 mageren Jahre, ja, wie bei Josef damals. Und ja, dann hat das, was hier Paulus schreibt, nochmal eine ganz neue Dimension auch für mich bekommen. Ja, der Heilige Geist, der eine Garantie, heißt es hier in der Übersetzung, dafür ist. Andere Übersetzungen sagen, er ist so ein Unterpfand, wie auch immer man das übersetzen möchte aus dem Griechischen, meint immer dasselbe. Ja, das ist so, der erinnert mich permanent daran, was noch kommen wird. Der führt mich, anders gesagt, in die Gegenwart Gottes. Der spricht nicht nur von der Vergangenheit, der spricht auch nicht nur von dem, was ich sozusagen durch Christus habe, sondern der wirft quasi den Scheinwerfer, den Blick in die Zukunft und zeigt mir, was kommen wird. Und das ist grandios. Ja, das schreibt Paulus hier auch mit kleinen, mit einzelnen Sätzen, dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Spricht auch vom Erbe und so weiter. Wenn man ins letzte Buch der Bibel schaut, Offenbarung 4, das will ich uns auch noch mal kurz vorlesen, heißt es, danach, als ich aufblickte, schreibt Johannes, danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir gesprochen hatte, gewaltig wie der Schall einer Posaune, sagte, komm herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen wird. Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein und so weiter. Das ist der Geist Gottes, der Johannes hier herausreißt, der war übrigens auch Gefangener auf dieser Insel, herausreißt und in die Herrlichkeit Gottes, in den Thronsaal Gottes führt. Mal schauen. Es gibt noch mehr solche Szenen in der Offenbarung, wo dieser Blick in den Thronsaal Gottes geschenkt wird. Und wenn ich jetzt so überlege, das sind unsere Gottesdienste, ein Vorgeschmack, wenn man so will. Ein Vorgeschmack auf das, was wir dann in der Gegenwart Gottes erleben werden. Ich gebe, um es anders zu sagen, mit jedem Gottesdienst gebe ich dem Heiligen Geist Gelegenheit, mich zum Thron Gottes zu führen. Darum Lob und Anbetung, darum Lobpreis Gottes. Im Epheserbrief spricht Paulus davon, dass wir uns vom Geist Gottes erfüllen lassen sollen. Epheser 5, Vers 18. Ja. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und er sagt auch, wie das geht. Indem ihr miteinander singt, Loblieder Gottes singt, indem ihr einander Lieder zusingt. Es hat was miteinander zu tun, offensichtlich. Es ist da, wo wir miteinander singen, Gottes Geist unser Herzen erfüllt, und da, wo uns Gottes Geist, wo wir ihm Raum geben, da kommen uns Lieder auf die Lippen. Ich fasse zusammen. Was hilft mir, was hilft uns, ein Anbeter Gottes zu sein? Erstens war diese Frage, welcher Ton erklingt, wenn Gott auf meine Taste drückt? Oder muss ich erst wieder vom Klavierstimmer gestimmt werden auf diesen Jesus-Ton? Bestimmen meine Lebensumstände mein Leben? Oder bestimmt Jesu Sterben meine Haltung gegenüber Gott? Und dann sehe ich im Gottesdienst diese herrliche Zukunft im Himmel, in der Gegenwart Gottes vor mir. Singe, das ist mein letzter Aufruf, singe so oft du kannst Glaubenslieder. Ist gut, wenn man die auswendig kann. Dann hat man sie auf den Lippen, so wie Wilhelm und Reinhilde Feller solche Lieder auf den Lippen hatten. Und dann bist du ein Loblied Gottes, sonntags, montags, dienstags und so weiter. Amen.